Wir möchten auch heute Morgen wirklich auf Jesus schauen. Ich grüße alle ganz herzlich, die gekommen sind, die von Gott was erwarten. Ich bin hungrig. Du auch? Hast du schon gefrühstückt? Wir wollen heute Morgen Wort Gottes essen. Und ich möchte einen Gedanken aufgreifen aus dem Wort Gottes eigentlich. Gott weiß, was du brauchst. Er kennt unsere Nöte, er kennt unsere Bedürfnisse, er weiß, wo wir drin sind und wo wir nicht rauskommen. So vertraue dem Herrn, Gott weiß, was du brauchst. Ich möchte auch bei dieser Gelegenheit herzlich einladen für den nächsten Gottesdienst. Wir sind hier fleißig. Mittwoch 16 Uhr, Freitag 19 Uhr, Samstag 19 Uhr, Sonntag 10 Uhr. So, am Himmelfahrt haben wir keinen Gottesdienst, aber ich werde etwas dann am nächsten Tag davor sagen und dann am Sonntag sagen, Jesus ist im Himmel angekommen. Er ist angekommen. Woher ich das weiß? Weil der Heilige Geist gekommen ist. Er hat gesagt, wenn ich dort beim Vater bin, werde ich den Vater bitten und er wird euch einen Tröster senden, der ist besser wie ich. Und der Herr Jesus war schon sehr gut. Aber der Herr Jesus sagt, ich werde einen Tröster schicken, der besser ist, als ich es bin. So der Heilige Geist. Und er kam am Pfingsttag. Und so wissen wir, Jesus ist angekommen. Und so weit ist der Himmel. Wie die Wegfahrt Jesu, die Himmelfahrt und dann die Ankunft des Heiligen Geistes. So, komm in die nächsten Gottesdienste. Die Gottesdienste sind im Internet oder auch hier auf dem Handzettel. Du kannst es nachlesen. Gott weiß, was du brauchst. Gott ist der beste Hausarzt. Weißt du, wenn du zum Hausarzt gehst, der hat gleich eine dicke Akte. Ich weiß nicht, ob er von dir schon eine dicke Akte hat, aber eigentlich hat er von jedem eine Akte. Und er denkt sehr praktisch und er weiß ganz genau, was dir fehlt. Er notiert sich alles, bei jedes Gespräch, jedes Medikament, das er dir verschreibt, alles ist aufgeschrieben. Er weiß, was du in den letzten paar Wochen, Monate oder Jahre geschluckt hast. Er weiß, er kennt dich von Anfang an, das ist Gott. Er kennt dich von der Stunde deiner Empfängnis, er kennt deine Bedürfnisse, er weiß, was dir fehlt, was dein Geschmack ist. Er weiß, was du liebst, welche Art von Musik du liebst, welche Art von Mensch du liebst und er kennt die Einzelheiten von deinem Leben. Gott ist gut, Halleluja. Er kennt mich durch und durch. So, und ich will dich herzlich einladen hier. Lass dich einfach so die Gedanken durch den Kopf gehen. Gott weiß, was ich brauche. Er weiß, was er dir zu verschreiben hat. Und das ist meine Botschaft. Gott verschreibt immer das gute Medikament, auch wenn es uns manchmal nicht schmeckt. Manche Medikamente schmecken mir gar nicht, sind so bitter. Aber ich muss trotzdem schlucken. Aber die sind gut. Die bitteren Medikamente sind viel, viel gesünder und oft wie die ganzen Zuckerles und Süßstofftabletten. So, Gott weiß, was dir gut tun würde. Gott weiß, was zu deinem Besten dient. Gott weiß, was dir Freude machen würde. Gott weiß all das. Deshalb im Angesicht deiner Feinde deckt er den Tisch. So, du hast eine ganz dicke Akte bei dem lieben Gott. Er ist bestens informiert über dich. Besser als die, unsere Nachrichtendienste. Die wissen deine Gefühle, deine Empfindungen, deine Hochs und deine Tiefs, dein Vorwärts und dein Rückwärts. Alles kennt er durch und durch. Er hat dich schon so oft beobachtet, so oft abgehört und er weiß, was er dir zu geben hat und er hat eine ganze Menge zu geben. Liebe Geschwister, Gott hat eine ganze Menge uns zu geben. In der Gegenwart Gottes, wenn du dort mal ankommst und dort mal bist, und das kannst du jeden Tag, da musst du nicht warten, bis du mal im Himmel bist, das kannst du heute Morgen schon erleben. In der Gegenwart Gottes, da ist die Fülle da, da ist Friede da, da ist Freude da, obwohl lauter Traurigkeit vielleicht um dich herum ist. Also sei bereit zu nehmen, was Gott dir heute bereitet hat, was er dir vorschreibt. Und dann löse sein Wort ein. Dieses Rezept, das er dir gegeben hat, sei guter Hoffnung, guter Erwartung. Du solltest da im Geist schwanger werden und sagen, Herr, ich erwarte das, was du mir vorgesagt hast und vorgelebt hast und was du mir angezeigt hast und was du mir deutlich gemacht hast, das möchte ich alles haben. Nichts mehr und nichts weniger. Und ich möchte nicht von jemand anders haben, ich möchte von dir Gott haben. Das ist sehr wichtig, auch heutzutage, hör diese Predigt von gestern an, lass dich nicht manipulieren. So viele Menschen lassen sich manipulieren. Von allen möglichen Umständen, so und vom Wetter, von der Stimmung in der Stadt, im Land, von den Nachrichten. Lass dich nicht manipulieren und irgendwie ja, in die Enge treiben. Sei bereit zu nehmen, das, was Gott dir gibt. Viele sind es bequem zu nehmen. Ich werde nie vergessen, wir sind in Bayern. Dort sind wir gelandet, als wir dann von Litauen herkamen und dann haben wir auf dem Bauernhof gearbeitet, mitgeholfen dem Bauern, denn die Bauern arbeiten zusammen, der eine hilft dem anderen und so war es auch bei uns. Der hat uns geholfen und wir haben den Großbauern geholfen. Und dann hat er einen Tisch aufgedeckt, da war Schinken und Bier und was weiß ich, was alles so auf dem Tisch war. So, der Bauer bekreuzigt sich und fängt an, da abzuschneiden und zu essen. Wir sind sehr höflich als Preußen, wir sind gewöhnt, bitte greifen Sie zu. Aber der hat kein einziges Wort dazu gesagt, bitte greifen Sie zu. Der Tisch war gedeckt, da war alles da, aber wir haben nichts gegessen. Und dann kommt die Magd und räumt wieder alles ab. Ich denke, das ist schön. Dann sagt der Bauer, ihr habt nicht gegessen, habt ihr keinen Appetit? Ja, wir haben immer gewartet auf den Spruch, bitte greifen Sie zu. Weißt du, wir möchten immer extra aufgefordert werden, bitte greifen Sie zu. Gott fordert dich auf, heute Morgen, greif bitte zu. Es ist alles da. Alle deine Wünsche. Du befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz dich wünscht. Erwarte von Gott. Wenn der Bauer sät, der erwartet, dass er was aufgeht, dass er was erntet. So, das ist auch in deinem Leben. Wenn du betest, erwarte, dass Gott dir was gibt. An dir was tut. Und wir sollten, gestern ist mir so groß geworden, wir sollten nicht für die anderen so viel beten. Fang an, für dich selbst zu beten. Denn du hast noch so viel einzunehmen. Da ist noch so viel, was Gott dir geben möchte. Lass dich von Gott beschenken, wie auch immer. Und wenn Gott in deinem Leben ist, dann lebst du optimal. Dann lebst du optimal. Dann wird all das kommen, was du brauchst. Er weiß, was dein Appetit ist, auf was du Appetit hast. Gott kennt dich durch und durch. So überlass dich dem Willen Gottes absolut. Herr, dein Wille geschehe. Versuch nicht, Gott zu manipulieren. Viele Christen manipulieren den lieben Gott. Lieber Gott, mach das. Und wenn du das nicht machst, ich werde steif und stur und bockig. Nein, Gott lässt sich nicht manipulieren. Werde demütig, komm runter und erwarte, dass Gott etwas tut in deinem Leben. Wisse, was Gott über dich denkt, was er mit dir vorhat, was seine Pläne mit dir sind. Gott hat gute Gedanken über unser Leben. In Jeremia 29, Vers 11, da heißt es dann, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Gott selbst weiß, was er für Gedanken hat. Und der Herr spricht, Gedanke des Friedens und nicht des Leides habe ich über euch. Dass ich euch gebe das Ende, auf das ihr wartet. Das selige Ende, das glückliche Ende. Weißt du, Ende gut, alles gut. Und deshalb, wir sollten immer das Ende von Gott erwarten, dass er das Beste uns gibt. Viele Christen sind, denen fehlt der Schwung. Die haben noch nie richtig Erweckungsluft geschnuppert. Die wissen gar nicht, was Erweckung ist. Aber wenn du in der Gegenwart Gottes kommst, dann weißt du nur Gutes und Barmherzigkeit kommt vom Herrn. Ich werde nicht vergessen, meine Enkelin sitzt hinten im Auto und sie war im Gottesdienst und wir kommen vom Gottesdienst nach Hause. Dann sagt sie, Opa, wir werden verfolgt. Ich sage, Papa, Opa, wir werden verfolgt. Denke nicht. Ich habe gedacht, vielleicht irgendein so Kriminalbeamter oder Polizei oder was uns verfolgt. Opa, wir werden verfolgt. Ich sage, da ist niemand da. Doch, doch, Opa, wir werden verfolgt. Und dann frage ich, sag mal, wie verstehst du das? Was denkst du darüber? Ja, du hast in der Predigt gesagt, Gutes und Barmherzigkeit werden uns folgen, unser Leben lang. Wir werden verfolgt von der Güte und Barmherzigkeit unseres Gottes. Wir werden verfolgt. Ich habe nicht Gedanken des Leides, sondern Gedanken des Friedens. Du denkst manchmal, der liebe Gott gibt mir so viel Schwere, so harte Aufgaben, so harte Nüsse zu knacken. Nein, er will uns das Beste geben. Weiter im Propheten Jeremia, und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Und ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern, von allen Orten, wo ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Ich will euch wieder an diesem Ort zurückbringen, von dem ich euch habe wegführen lassen. Weißt du, Gott will nur Gutes tun. Er lässt uns mal wegführen, damit wir auch was anderes kennenlernen. Damit wir auch andere Luft mal schnuppern. Dass wir mal in Ferien, in Urlaub gehen, in die Berge, nicht nur Flachland-Tiroler. Weißt du, wir sollen auch was anderes kennenlernen. Gott will, dass wir auch andere Umstände kennenlernen. Und die waren hier in Babylon. Und ich will euch wieder zurückbringen aus Babylon. Und ihr werdet gescheiter sein. Eine Lektion habt ihr dann mehr gelernt. Wir sollen wieder dorthin zurückkommen und zurückgeführt werden, wohin Gott uns mal hingebracht hat. Und Gott bringt uns aus verschiedenen Stationen. Die Israeliten, als sie aus Ägypten auszogen, die sind durch das Rote Meer durchgegangen und die waren dann draußen in der Wüste und die Miriam singt Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und dann müssen sie nochmals ans Rote Meer zurückgehen, damit sie sehen die ganzen Leichen der Ägypter. Das hat der Herr für euch getan. Mit Mann und Ross und Wagen hat der Herr sie geschlagen. Weißt du, manchmal müssen wir zurückgeführt werden, damit wir sehen, das hat Gott getan. Und hinterher erfährst du, das war der Herr. Am Anfang siehst du gar nicht, dass es Gott war. Aber hinterher, das war der Herr. Gott will uns zu dem machen, was wir eigentlich sein sollten. Das ist nämlich was diese gute Vorbereitung, was Gott uns geben möchte, was, und dass er weiß, was wir brauchen, was wir vor dem Sündenfall gewesen sind. Bevor wir geboren worden sind, bevor wir in die Familie kamen, bevor wir arm wurden, bevor wir krank wurden, bevor wir schwach wurden. Gott hat einen großen Plan mit unserem Leben gehabt. Darum verändert Gott uns ständig, bis wir in sein Bild passen. Er ist der Töpfer, wir sind der Ton. Und du wirst schön geformt. Manche ein bisschen dicker, manche ein bisschen dünner, aber die werden alle von Gott geformt. Jeder auf seine Art und seine Weise, wie Gott es haben will. Nach seinem Maßstab, so dass wir richtig funktionieren. Gott will jede Kette, die dich fesselt, zerbrechen, die dein Leben blockiert. Er weiß, was du brauchst. Und manchmal hält er dich sehr kurz und du sagst, oh Herr, ich darf gar nichts. Die anderen, die machen alles, die leben high life, aber ich muss in die Enge einfach so vor mir hindöseln. Warum geht's mir nicht besser? Warte mal, deine Zeit ist noch nicht gekommen. Wenn deine Stunde kommt, dann wirst du auch das andere erleben, diese Freiheit der Kinder Gottes. Solange du nicht weißt, was Enge ist und Hunger ist und Not ist, weißt du nicht, was Sattsein ist, was Segen ist, was Herrlichkeit ist. Wir müssen zuerst mal kurz gehalten werden. Solange wir noch nie krank waren, wissen wir nicht, was Gesundheit ist. Aber erst wenn du krank warst und Schmerzen hast, weißt du, was es ist, ohne Schmerzen zu leben. So, deshalb erlaubt Gott, dass wir mal tiefst durchmachen. So kurz gehalten werden. Aber er zerbricht die Kette, habe ich gelesen. Gott will jede Kette in deinem Leben zerbrechen, was dich abhält, ein ganzer Mensch zu sein, was dich abhält, in der Freiheit des Geistes zu leben, angstfrei, ohne Belastung, ohne Bedrückung. Der Herr weiß, wo er dich noch lösen muss. Oftmals wissen wir gar nicht, was unsere Probleme sind. Da kommen Leute zu mir und sagen, Pastor, könntest du für das und das beten, ich brauche da und da Probleme. Und manchmal zeigt mir der Herr, nicht immer, aber manchmal zeigt mir der Herr, das ist das Problem bei dir. Das ist ganz was anderes, nicht für das, was ich beten sollte, für das, was ich nicht beten sollte. Das ist das Problem. Und Gott weiß, wo wir noch gebunden sind, wo wir abgeschnallt und befreit werden müssen, von was auch immer ist, wo wir nicht frei geworden sind. So, Gott will uns frei machen. Gott weiß deine Bedürfnisse, deine Enge und diese Schmalspur. Erwarte von Gott ein Wunder, eine Offenbarung seiner großen Güte und Gnade. Lass dich von Gott mal verfolgen. Wo du auch hingehst, lass dich von Gott verfolgen. Jesus sagt, nach deinem Glauben soll es geschehen. Erwarte was. Nicht nach dem Glauben von anderen Leuten, nach deinem Glauben. Ich habe gestern gesagt über das Beten. Heute möchte ich ganz kurz was sagen. Weißt du, da können 1000 Leute für dich glauben, da wird nichts passieren. Du musst selber glauben. Wenn du selbst nicht glaubst, wird nichts passieren. Die können glauben und sagen, wir beten, Halleluja, geistliche Kriegsführung. Die können sich abstrampeln, so viel, so weit, passiert nichts. Du musst glauben, nach deinem Glauben. Überall in der Bibel, wo Heilungen passierten, nach deinem Glauben geschieht es. Nach deiner Erwartung, nach deiner Vorstellung. Erwarte. Und die blutflüssige Frau zum Beispiel sagte, wenn ich könnte nur den Saum seines Kleides berühren, ich wäre gesund. Und dann sagt Jesus, solchen Glauben habe ich nirgendwo gefunden. Wo ist diese Frau? So, nicht was die anderen erwarten, glauben, sondern was erwartest du heute Morgen? Nach deinem Glauben soll es geschehen. Nach deinem Glauben sollen die Berge verschwinden. Nicht nach meinem Glauben. Und der Glauben der Gemeinde und der Christen. Nein, nach deinem Glauben. Gott weiß, was du brauchst für diese Zeit und für die Ewigkeit. Er weiß alle deine Bedürfnisse, aber er will, dass du glaubst, dass du was tust, dass du was erwartest, dass du in seine Zukunft hinein, in seine Gegenwart hineinkommst, damit du eine Zukunft von ihm hast. Also, jetzt und heute leben im Namen Gottes. Du musst es machen, nicht die anderen. Weißt du, schön, so wie Bille manchmal sagt, guck mal, die Leute beten für dich. Was nützt es dir, wenn die Leute für dich beten und du selber nicht betest? Verstehst du, was nützt es, wenn die Leute für dich glauben und du selber nichts erwartest und nichts glaubst? Nach deinem Glauben wird es geschehen. So, die Bibel spricht immer wieder von Gegenwart Gottes. Und das zeigt, jetzt, hier und heute ist Gott da. Für mich, nicht für die anderen. Deshalb, die Bibel sagt, habt Acht auf euch selbst und nicht auf die anderen. Was machen die anderen und wie leben die anderen? Wie lebst du? Lebst du im Glauben, in der Kraft des Heiligen Geistes? Versenk dich einmal in die Ewigkeit. Versuch einmal, nicht hier zu bleiben, sondern wandere aus. Werde mal in Ekstase. Weißt du, du kannst dich auch in Ekstase versetzen ohne Drogen. Weißt du, Heiliger Geist, oh, und dann machst du die Augen zu und dann bist du weg. Verstehst du? Werde mal, reise mal in den Himmel. Durchwandere mal himmlische Gefilden und schau, was Gott alles für dich vorbereitet hat. Was du nicht so siehst. So wie der Prophet dem Jungen da gesagt hat, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht, dass er nicht so feige und so ängstlich ist und so verzagt ist. Öffne ihm die Augen, dass er sieht, dass bei uns mehr sind als bei denen. Öffne ihm die Augen. Und plötzlich sieht er einen Berg voll feuriger Rosse. Gewaltig. Du hast vielleicht dein Leben noch nie richtig aus der Perspektive Gottes gesehen. Und dein Leben aus der Sicht Gottes ist was anderes, total anders. Da wirst du von feurigen Rossen umgeben. Kannst du das vorstellen? Eine Siegesparade seinesgleichen. Da war der Putin mit seiner Moskau-Parade null und nichts. Verstehst du? Da marschiert der Herr Berg voller feuriger Rosse. Und die marschieren an dir vorbei. Und die verteidigen dich, die kämpfen für dich, die modernsten mit den modernsten, neuesten Waffen. Versenke dich in der Ewigkeit. Und du wirst plötzlich viele Dinge ganz neu sehen. Dein Leben bekommt einen ganz neuen Anstrich. Ganz neue Farbe. Du wirst wieder ganz neu beschichtet. Verstehst du? Plötzlich kannst du alles verkraften. Da kann die Hitze kommen, so heiß wie sie will. Das macht dir gar nichts aus. Wenn du das Ziel siehst, das hat Gott für mich vorbereitet. Das alles erwartet auf mich. Und es ist traurig. Weißt du, ich habe mich bekehrt. Na ja, bitte, was ist das? Ist die Bekehrung was Großes? Nein, Bekehrung bringt dich nicht weit. Du musst eine Vision von deinem Leben haben. Du musst sehen, was Gott für dich vorbereitet. Im Angesicht meiner Feinde, und deine Feinde ist Krankheit, Armut, Sorge, Kummer und was weiß ich, Schmerzen, Verletzungen, welcher Art auch immer. Vergiss es alles. Im Angesicht meiner Feinde deckt der Herr den Tisch. Und jetzt kommt, weißt du, da wartest du, bis der liebe Gott sagt, bitte greifen Sie zu. Und ich sag dir, du bist in der Ewigkeit und hast noch kein bisschen gemacht von der Herrlichkeit Gottes. So geht es. Und dann hat, aber der Bauer war so lieb und so gut, dann hat uns noch Schinken abgeschnitten und sagt, ihr könnt zu Hause essen. Ja, weißt du, weil wir so dumm waren und so viele Christen sind so einfältig und die greifen nicht zu. Da muss der Herr Jesus irgendwie was noch nachliefern und uns nach Hause schicken. Erwarte was von Gott. Prediger Kapitel 3, Vers 9. Die ferne Zukunft hat Gott den Menschen ins Herz gegeben. Die ferne Zukunft deines Lebens hat Gott dir ins Herz gegeben. Gott hat es offenbart durch den Heiligen Geist. Und plötzlich spürst du, der Himmel. Mir gehört der halbe Himmel. Die andere Hälfte gehört den anderen. Aber der halbe Himmel gehört mir. Die halbe Herrlichkeit Gottes gehört mir. Ich habe Zukunft. Nicht, ich werde älter, ich werde kränker, ich werde gebrechlicher, ich werde ärmer. Nein, ich werde erneuert von Tag zu Tag. Gott gibt uns Träume. Und er gibt uns nicht nur die Träume, er erfüllt uns auch die Träume. Gott gibt uns die Träume und dann erfüllt er mit Leben, mit Existenz. In Gottes Händen ruht meine Vergangenheit, meine Zukunft und meine Gegenwart. Und Gott gibt mir immer hier, heute, just in time, das, was ich gerade brauche. Just in time. Immer in dem Moment, wo es fehlt. Da geht was aus, dann kommt wieder neue Füllung. Gott wohnt in der Materie. Heute haben wir Muttertag. Gott wohnt in der Materie. Materie kommt von dem lateinischen Wort Mater. Mutter, verstehst du? Das ist Materie, Erde. Stoff und aus dieser Materie sind wir alle gekommen. Und Gott hat uns geschaffen aus dem Erdklumpen, aus der Mater. Weißt du, von der Erde sind wir genommen und Erde werden wir. Aber Gott hat etwas anderes noch in unser Leben hineingelegt. Geist und Seele. Und blies uns seinen Odem ein. Und Gott will, dass wir nicht nur irdisch gesinnt sind, nicht nur auf das Sichtbare schauen, sondern eine Hoffnung haben auf die Ewigkeit, auf das Beste. Das Beste kommt noch für uns Kinder Gottes. Die Materie wird schnell verbraucht und da ist nichts mehr da. Wie schnell hast du dein Brot aufgegessen? Gott weiß. Die Dinge dieser Welt sättigen mich nicht, diese Dinge dieser Welt befriedigen mich nicht. Ich brauche viel, viel mehr als nur das Sichtbare, dieses Matter, dieses Sichtbare. Wie schnell sind die Kinder groß geworden und sie sind aus dem Haus? Und was hast du jetzt von den Kindern? Verstehst du, wie schnell vergeht die Zeit, wie schnell vergehen die Jahre? Und dann bist du selbst Mutter und schon Oma nach kurzer Zeit. Und dann wunderst du dich, was ist mit mir passiert? Die Zeit bleibt nicht stehen und die Zeit wartet nicht auf dich. Denk drüber nach. Deshalb sagt die Bibel, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und so wird euch solches alles zufallen. Das sind nicht fromme Sprüche und nicht Trostpflaster oder was weiß ich, was wir als Christen das auch manchmal auch nehmen mögen. Nein, so wird euch solches alles zufallen, was du brauchst. Und gemeint ist die Matter, das Materielle, das Brot. Verstehst, die Kleidung, die Versorgung, die Führung. Wenn du in Gott verwurzelt bist, dann bekommst du alles, was du brauchst. Und zwar im richtigen Moment, just in time. Deshalb hatte Jesus auch gesagt, nehmt nichts mit. Kein Beutel, keine Tasche, gar nichts. Ihr braucht es gar nicht. Es wird euch gegeben. Ihr sollt auch nicht zwei Paar Schuhe mitnehmen. Es reicht euch ein paar Latschen. Und ich werde euch versorgen. Der Herr will unser Versorger sein. Deshalb stimmt einfach mit Gott überein. Sei mit ihm eins und sei mit ihm verbunden, wachse in seiner Gnade, in seiner Kraft. Und je mehr du lernst, mit Gott umzugehen, desto stärker wirst du. Eine Pflanze, ich denke nur so ein Bäumchen draußen, egal was für ein Bäumchen es ist, ich denke mal Obstbäume jetzt in erster Linie, sie bringen Frucht. Sie wachsen, weil sie Wurzeln haben. Und sie wissen, eines Tages werden wir Frucht bringen, auch wenn wir noch klein sind. Eines Tages werden wir was sein. Man muss Wurzeln haben und mit den Wurzeln verbunden sein. Und dann wird man wachsen, auch im Glauben. Geschwister, wir müssen was werden, sonst wir müssen nicht nur die Zeit absitzen. So viele Leute denken, ich bin hier oder wir sind hier nur, um etwas abzusitzen. Dann kannst du gleich ins Gefängnis gehen. Dort kannst du sitzen und dort ist es schön eng. Aber du bist hier nicht, um abzusitzen, sondern du bist hier, dass du was bekommst und dann nach Hause am Dienstag, am Donnerstag und wo wir nichts haben, Sonntagnachmittag oder so, dann experimentierst du. Wie funktioniert das? Wenn du mit Jesus richtig lebst, wirst du merken, ständig, da passiert mit mir was. Und ich sag noch ein Geheimnis, damit du die Welt besser verstehst. Es passiert immer im Paradox. Im Gegenteil. Da betest um Gesundheit und wirst noch kränker. Puh. Da betest um Salbung und da wirst du leerer. Verstehst du? Oder was auch immer ist. Es passiert zuerst paradox. Warum? Dass damit Gott uns zeigen kann, hier ist noch was zu verbessern. Hier muss noch was sich verändern. Hier nicht nur körperlich, sondern auch geistig muss was geschehen. Deshalb im Paradox, denn Gott will mehr als nur körperliche Segnung und materielle Segnungen. 2. Korinther 4, Vers 16. Darum werden wir nicht müde. Wir werden ganz schnell müde. Ach, jetzt gehe ich schon so lange in die Versammlung. Was hast du nicht neu erzählt? 16 Jahre bist du schon hier? Eine lange Zeit. Verstehst du? Eine halbe Ewigkeit bald. 16 Jahre. Wie lange ist es her? Ich weiß nur, als du zu uns mal gekommen bist. So, 16 Jahre. Ich bin schon 25 Jahre bald in Berlin. Weißt du, ich dachte auch nur bis zur Olympiade, aber da gab es keine Olympiade, da verstehst du, da muss ich bleiben und warten, bis die Olympiade kommt. Aber hier, 2. Korinther 4, Vers 16, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zerfällt, so wird er doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Das ist das Geheimnis des christlichen Lebens. Der äußere Mensch zerfällt, die Hütte zerfällt, plötzlich gehst du am Stock und plötzlich brauchst du Gehhilfe oder Rollstuhl oder was weiß ich, was du brauchst, was für Wägelchen. Verstehst du? Und der äußere Mensch zerfällt, aber der innere wird von Tag zu Tag erneuert. Der Heilige Geist verbessert uns täglich. Täglich reifen wir. Und weißt du, was Reifen ist? Da hängst du am Baum und passiert gar nichts. Da kommt höchstens ein Wurm. Da hängst du am Baum. Verstehst? Und da wirst du nicht abgeholt, da denkst du, du bist vergessen worden. Keiner interessiert sich, bis dann der Tag der Ernte kommt. Und wir reifen täglich für die Ewigkeit. Wir werden täglich reifer. Psalm 39, Vers 8. Herr, was habe ich da noch zu erhoffen? Betet dieser Psalmist. Was habe ich noch zu erhoffen? Was habe ich noch von meinem Leben zu erhoffen? Verstehst du, was erhoffst du von deinem Leben? Sei doch ehrlich. Wenn du kein Christ wirst, also du kannst gleich einen Strick nehmen und dich aufhängen, weil du keine Hoffnung hast. Die Menschen ohne Gott sind ohne Hoffnung. Was erhoffst du noch? Was erhoffst du noch? Und dann sagt dieser Psalmist weiter, ich setze meine ganze Hoffnung auf dich, Herr. Verstehst du? Ich erhoffe, dass Gott kommt und dass mit mir was passiert. Dass ich den Durchbruch erlebe. Dass ich das erfahre, was ich glaube und was ich predige. Täglich werden wir erneuert, innerlich, immer gläubiger, immer mehr Sehnsucht nach Hause. Ich denke, wenn ich so Bach und die ganzen Beethoven und all diese Leute aus dieser Zeit, so den letzten paar Jahrhunderten höre, weißt du, sie haben so viel vom Himmel gesungen. Leute sind gestorben, auch wie die Fliegen. Da steht Pest und was so alles war. Und sie haben nach dem Himmel sich gesehnt, nach der Heimat. Und sie haben sehr viel von der Heimat gesungen, auch Christen. Aber weißt du, uns geht es so gut. Wer möchte in den Himmel von euch? Verstehst du? Natürlich möchten wir alle gerettet werden und so, aber so dringend ist es gar nicht. So dringend ist es nicht. Wir haben ja noch Heizung, wir haben Mikrowelle, wir haben Strom, wir haben Wasser, wir haben ja alles. Und im Himmel wird es auch nicht besser werden und sein. Verstehst du das? Hier auf dieser Erde, wo wir alles haben. Wer will noch in den Himmel? Aber wenn du nichts hast und dein Leben karg ist und in der Wüste bist, da sehnt sich, endlich komme ich irgendwie in ein anderes Leben, in ein anderes Dasein. Im Alter werden wir schwächer, kränker, gebrechlicher, bis zum Pflegefall. Das ist der Lauf der Dinge. Du kannst beten, so viel du willst. Es kommt, wie es kommen muss. Und weißt du, manche Leute glauben nicht. Ich habe einer Schwester vor Jahren gesagt, weißt du, wenn man älter wird, es kommen die Tage, die einem nicht mehr gefallen. Ich habe gesagt, Bruder, man tut das aber nicht bei mir. Und ich habe jetzt gestern oder vorgestern sie angerufen und gefragt, wie geht's dir? Du, jetzt kommt genau das, was du gesagt hast, die Tage, die einem nicht mehr gefallen. Jetzt kommen die Tage. Die Bibel, der liebe Gott hat schon lange gewusst, wie es bei den Menschen ausgeht und aussieht. Die Tage, die einem nicht mehr gefallen. Weißt du, du kannst diese Tage nicht aussuchen. Du kannst nicht aussuchen, dass du immer jung bleibst. Jesus hat zu Petrus gesagt, und deshalb, diese Botschaft ist mir so ins Herz gewachsen, was der Herr zu Petrus gesagt hat. Weißt du, jetzt bist du noch jung. Petrus, jetzt kannst du kämpfen. Und ich sage dir, warum Gott Dinge zulässt. Denn er will uns zubereiten für die Herrlichkeit und die Ewigkeit. Jetzt bist du noch jung. In Johannes 21, Vers 18. Aber wenn du älter wirst, wird dich ein anderer gürten. Ein anderer dich anziehen, ein anderer dir helfen. Jetzt bist du noch jung, jetzt kannst du für Gott kämpfen und denkst jetzt, mir gehört die halbe Welt. Jetzt, Herr, ich verteidige dich, ich gehe für dich durch die Hölle. Wie hat der Herr Jesus gesagt hier? Johannes 21, 18, als du jung warst, hast du deinen Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest, als du jung warst. Aber wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich binden und dich dorthin bringen, wo du nicht hin willst. Katastrophe. Wo du nicht hin willst. Ein anderer wird dich binden, Johannes 20. Gott weiß, was du brauchst. Und Jesus kündigt dem Petrus an, Petrus, du wirst leiden, aber bitte nicht mit mir, lieber Gott. Ich bin so geistgesalbt, so geisterfüllt. Weißt du, hier wird die Liebe offenbart, das, was Jesus gefragt hat. Petrus, liebst du mich? Hast du mich wirklich lieb? Liebst du mich mehr als die anderen alle miteinander? Vor der Kreuzigung kam Petrus mit seinem Dolch da in der Tasche, verstehst du, und haut dem einen das Ohr ab. Kennst ja diese Geschichte. Da kam er sich ziemlich stark vor. Weißt du, du kommst im Leben bis 25 richtig stark vor, aber dann ab 25, da schwächelt es. Tut mir leid. Weißt du, er wollte mit dem Kopf durch die Wand gehen. Das war unser Bruder Petrus. Und das waren alle anderen auch. Das warst du, das war ich. Das waren wir alle miteinander. Gott nimmt uns in die Schule. Und das ist, wo der Herr uns den Tisch deckt. Wo das alles passiert. Bitte greifen Sie zu. Jesus wollte nicht den starken Petrus haben. Jesus wollte nicht den starken Petrus haben. Jesus wollte den schwachen Petrus haben. Jesus wollte nicht den starken Paulus haben. Jesus wollte den schwachen Paulus haben. Und Jesus wollte nicht den starken Matthäus haben, Jesus will den schwachen Matthäus haben. Und kann seinen Namen einsetzen. Er will dich nicht als den starken haben, er will dich als den schwachen haben, was es auch immer heißt. Weißt du, der Herr wollte den kraftlosen, gefügigen Petrus haben. Den wollte er haben. Der starke, selbstständige Petrus, der hat dem Heiler nur Probleme gemacht. Und der starke Christ, der glaubt, er wäre so stark. Herr, ich habe den Heiligen Geist, ich bin voll Power. Der macht dem Heiler nur Probleme und haut den anderen die Ohren ab. Verstehst du? Ein Watschen nach dem anderen. Verstehst? Das ist der starke Christ. Der starke Christ macht Probleme. Und ich weiß, wie Gott mich gelehrt hat. Weißt du, da kam jemand und sagte, weißt du, ich kann nicht mehr und so weiter. Ich habe nur gesagt, dann vertrau dem Herrn, glaub an den Herrn. Ich würde dann am liebsten einen Schopf nehmen, links und rechts einen Watschen geben und sagen, Bruder, vertrau dem Herrn, der Herr ist stark und gut. Bis ich mal an der Reihe kam. In die Behandlung Gottes. Weißt du, und jedes Mal, wenn ich wieder so stark mich fühle und Watschen verteilen möchte, links und rechts, dann sagt der Herr, und wie sieht es bei dir aus? Und wie sieht es bei dir aus? Dann muss ich sagen, du, bei mir sieht es nicht besser aus wie bei dem. Dann bleibe ich lieber, Bayer sagt, start, still. Dann bleibe ich start. Verstehst du, bleib ich ruhig, bleib auf meinem Platz stehen, beweg mich nicht. Petrus hat dem Heiland so viele Probleme gemacht. Jesus musste ihn ständig irgendwie da in Schutz nehmen. Petrus hat geglaubt, ich kann den Herrn verteidigen. Weißt du, ein Fall, Du kannst Jesus nicht verteidigen, ich auch nicht. Ich kann den Heiligen Geist nicht verteidigen und du auch nicht. Der Heilige Geist ist Gott und der Vater ist Gott und Jesus ist Gott und die müssen wir nicht verteidigen. Petrus denkt die ganze Nacht, jetzt fische ich, heute Nacht fange ich. Und was ist? Mit seiner ganzen Klugheit und Geschicklichkeit hat er nicht einmal einen Sprossling gefangen. Verstehst du? Nicht einmal einen Hering. Und dann kommt der Heiland und sagt, du, wie viele Fische habt ihr heute Nacht gefangen? Nix. Und dann sagt der Herr Jesus, jetzt fahrt raus und jetzt wirft das Netz aus. Und dann erst auf sein Wort hin macht er den großen Fang. Und das ist, wie der Herr uns das gibt, dass wir nicht mehr auf uns schauen, sondern auf das Wort Gottes und sagen, Herr, auf dein Wort gehe ich hinaus. Weil du es gesagt hast, diese innere Stimme, hört euch die Predigt von gestern an und vielleicht auch vom Freitag noch. Da sind einige Gedanken, die mir groß geworden sind, die ich möchte euch mitteilen. Weißt du, wir müssen die innere Stimme, die Stimme Gottes in unserem Herzen hören. Wenn wir die nicht hören, wir machen nur Blödsinn am laufenden Band. Ja? Wir müssen auf den Herrn hören. Was er euch sagt, das tut. Und nur so passieren die Wunder. Für den Petrus wäre in jener Nacht besser gewesen, er wäre ins Bett gegangen, hätte sich hingelegt und geschlafen. Und dann am nächsten Morgen ausgeruht zum Heiland gekommen, Heiland, ich habe alles verpennt. Und dann hätte der Herr Jesus gesagt, Petrus, jetzt kannst du gehen. Aber so viele Christen, die gönnen sich keine Ruhe, die schaffen lieber die ganze Nacht und schaffen durch bis zum nächsten Morgen. Er hätte mehr von seinem Leben gehabt. Und Gott gibt uns, wenn wir auf ihn hören. Gott bedient uns, wenn wir auf ihn hören und auf ihn warten. Wir müssen also uns nicht plagen. Denn manche Leute denken, wenn sie sich viel plagen, dann werden sie gesegnet. Nein, dann haben sie nur Haufen Plagen. Petrus, du wirst im Alter von Gott geführt. Du wirst von Gott geführt. Verstehst du? Du wirst von Gott geleitet. Gott macht keine Abenteuer. Er führt Schritt für Schritt, Stück für Stück. Und erst dann, wenn Petrus ganz ruhig geworden ist und kein Aktionär mehr wäre, ich muss was unternehmen, ich muss was tun für den lieben Gott. Nein. Dann handelt der Herr in seiner Macht, in seiner Kraft, in seiner Herrlichkeit. Und weißt du, der Petrus ist so ruhig. Und die Stunde für Petrus kommt immer wieder dann, wenn er es gar nicht mehr denkt. Da liegt er und schläft auf dem Balkon und die Schwester da unten brutzelt. Oh, heute gibt's gutes Essen. Verstehst? Und dann klopft jemand an die Tür. Ist hier ein Simon Petrus? Der Cornelius schickt seine Soldaten und wollen ihn abholen. Verstehst? Er wird gerufen und das ist just in time. Das ist die Mission, die er erfüllt. Er wird von Gott gerufen im richtigen Augenblick. Er liegt, hier hat er gelernt, jetzt gehe ich ins Bett lieber. Und jetzt warte ich auf Gottes Führung. Und dann rätselt er, was soll das alles bedeuten, die ganzen Tiere, die ich schlachten soll und essen soll. Lies mal die Geschichte. Er handelt viel bewusster und viel gezielter, viel konkreter, wenn er von Gott geführt wird. Also, lebe ein Leben von Gottes Hand geleitet. Jetzt ist dieser liebe Bruder Petrus kein Hitzkopf mehr und Draufgänger im Namen Gottes. Geistliche Kriegsführung, so Haudegen des Herrn, das ist er nicht mehr. Jetzt ist er ganz ruhig und der Herr führt ihn. Und da ist er auf Apostelkonzil, habe ich gestern auch kurz angeschnitten, Apostelgeschichte 15, auf diesem Apostelkonzil, da zangen sich die Brüder, Jakobus, die Jakobus-Sekte und die paulinische Gruppe, die streiten sich und Petrus sagt gar nichts. Und dann schließlich, nachdem sich so die Haare fast ausgerauft hatten, dann sagt Petrus, du, ich möchte auch noch was erzählen, wie Gott mich geführt hat, damals beim Cornelius. Verstehst du, wie Gott mich geführt hat? Ich habe es auch anders gedacht. Weißt du, ein anderer wird dich gürten. Und da kommt die Stunde für Petrus wieder. Und deine Stunde kommt von Gott. Sei ruhig und sei gelassen, warte auf die Stunde Gottes, achte auf die Winke des Heiligen Geistes, bleib geduldig und bleib schön unten. Nicht, dass es in den Kopf steigt, weißt du, ich mach das. Jesus hat bewusst dem Petrus gesagt, was er braucht. Wenn du mal älter bist, jetzt bist nicht belehrbar. Jetzt kapierst du auch nicht. Jetzt bist du noch nicht drauf, dass du das aufnehmen kannst. Weißt du, erst wenn du reif bist, kommst du in die Schule. Wirst vom Heiland belehrt. Und wir sind alle in der Schule Gottes. Und der Heiland weiß, was wir brauchen. Wie wir erzogen werden müssen. Welche Lehrer wir brauchen. Und welche Lehre wir brauchen. Weißt du, die meisten Leute denken, also ich möchte Professor sowieso haben. Nein, du kriegst manchmal so einen Grobschmied. Der behandelt dich und der bearbeitet dich, dieser Grobschmied. Und du wärst vielleicht nicht das geworden, wenn du den Grobschmied nicht gehabt hättest. Also die Lehrer, die schmeicheln, die halten ihr Referat und gehen nach Hause. aber der Grobschmied, der hämmert und haut drauf. Und manche brauchen das. Gott wendet uns keine Gewalt an, aber nein, er arbeitet schrittweise und er schickt uns zu den richtigen Leuten in die Lehre, zum richtigen Lehrmeister. Er manipuliert uns nicht in keiner Weise, nein, er erzieht uns. Und Erziehung ist total was anderes. Der Heilige Geist, ein anderer wird dich gürten, lieber Petrus. Gott lässt es zu in unserem Leben, dass wir völlig unselbstständig werden. Schrecklich, was ich sage. Aber so wird's, so kommt's. Du bist plötzlich allen ausgeliefert. Gott und den Menschen. Von wem auch immer. Du bist total ausgeliefert. Und Gott will erst uns von innen her selbstständig machen, dass wir die Initiative ergreifen und sagen, so nicht. Verstehst du? So nicht. Aber zuerst einmal wirst du total unselbstständig dem ausgeliefert, der sagt was, dein Freund sagt was, deine Freundin sagt was, der Pastor sagt was, die Geschwister drumherum erzählen was. Und du weißt nicht mehr, wo die Welt steht. Und dann plötzlich sagst du so nicht und dann raufst du zusammen, nimmst dein Bett und gehst nach Hause. Und dann passiert das Wunder in deinem Leben. Dann kann der Geist Gottes dich führen und segnen und leiten. Gott ist der beste Pädagoge, den es überhaupt gibt. Er weiß, wo er uns anpacken muss, wo wir faul sind, was wir nicht mögen. Er weiß, wie wir am besten lernen und wie wir am besten verstehen. Er lehrt uns by doing. Indem wir Dinge tun müssen, uns bleibt nichts anderes übrig. Entweder wir zerbrechen die Nuss, die schlucken oder ersticken. Wir haben da nicht so große Auswahl. Wir müssen also eine ganze Sache machen und wir sind manchmal im Zugzwang. Und wenn Gott uns führt, sind wir meistens im Zugzwang. Verstehst du? Du wirst verfolgt. Pass auf, du bist im Zugzwang. Gott weiß, was das Beste für dich ist, wie er dir am besten dienen kann. Und er weiß, wo du am besten aufgehoben bist. Weißt du, manche Leute denken, also wenn ich woanders wäre, das ist Paradies auf Erden. Nein. Er weiß, wo du am besten aufgehoben bist, in welcher Gruppe, in welchem Kreis. Er weiß, wo du am meisten lernen kannst. Meistens dort, wo du nicht willst, lernst du am allermeisten. Nicht das, was dich beeindruckt, wonach die Ohren jucken. Ich höre gerne so und so Predigt. Einfach abheben. Verstehst du? Weißt du, Gott will uns nicht abheben lassen, was uns beeindruckt. Die großen Zahlen, großen Erfolge. Mir so groß geworden, Misserfolge sind größere Erfolge als die ganzen Erfolge. Wenn du Misserfolg hast, dann fragst du, was habe ich gemacht, was ist falsch gemacht, was kann ich besser machen das nächste Mal. Dann machst du die Augen beim Träumen nicht mehr zu, damit wirklich keine Dummheiten siehst. Nicht das, was du siehst, bringt dich weiter, sondern was du nicht siehst. Was du übersiehst und denkst, übersehen hast. Die Schiffe werden manchmal so abgetrieben, die Segler früher, warum? Die Strömung hat sie mitgenommen. Und die Strömung ist unterm Wasser. Oben siehst du, oberhalb siehst du nicht die Strömung. Die Strömung ist unterhalb. Und das Innere ist, was dich treibt und bewegt und vorwärts und rückwärts bringt. Gott segnet nicht das, was modern ist und was staatlich gefördert wird, wo die Massen zujubeln. Weißt du, Gott sagt, die kleine Herde, die Schwache, der Schwächling Petrus, der Schwächling Paulus. Meine Gnade ist bei den Schwachen mächtig. Gott segnet nicht die vielen, die fünf Brote segnet er. Die fünf Brote. Gott segnet die Predigt, das Wort Gottes. Also weißt du, kann da nicht mehr so Schnörgelei sein? Früher, wenn sie die Bücher gedruckt haben, haben sie so immer bei den ersten Buchstaben so Schnörkeln gemacht, da verstehst du, und so Kreise gezogen, schön bunt angemalt. Nicht diese ganzen Schnörkeln, das nackte Wort Gottes. Aber das schmeckt mir nicht. So kahl und so fad. Gott segnet den kleinen Senfkorn. Nicht das Große. Paulus sagt in dem Korintherbrief, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit überlegener Weisheit, sondern mit der Botschaft des Gekreuzigten. Der kam nicht als Professor von der Uni in Jerusalem. Nein, er kam als einer, der wusste, der Gekreuzigte. Denn ich habe beschlossen, nichts zu wissen, außer Jesus, den Gekreuzigten. Um Gott zu dienen, brauchst du nicht große Weisheit. Um Gott zu dienen, genügt die Schwachheit, die du hast. Ein anderer wird dich gürten. Und ich kam, um euch in Schwachheit und Furcht und mit Zittern, um großen Zittern sogar zu dienen. Meine Botschaft und meine Predigt bestand nicht aus klugen und überzeugenden Worten, sondern mit einer Demonstration der Kraft des Geistes. Was war das? Auf den Tisch hauen? Die Kraft des Geistes ist nicht auf den Tisch hauen, sondern auszuleben, was innen drin ist. Das ist die Kraft des Geistes. Nicht einfach zu poltern und mächtig zu reden im Namen des Allmächtigen. Verstehst du, das ist nicht die Kraft des Geistes. Die Kraft des Geistes ist, Dinge zu sagen, die hieb- und stichfest sind, die die Wahrheit sind, die Licht sind, die einen erleuchten. Das ist Kraft des Geistes. Manche Leute haben ganz falsche Vorstellungen von Kraft des Geistes. Wenn einer einen Purzelbaum macht, das war die Kraft Gottes. Nein, das war nur Akrobatik. Weißt du, die Kraft des Geistes ist, dass du stehst, wenn alle umfallen. Dass du deine Sache durchziehst, wenn alle abhauen. Die Kraft des Geistes ist, dass du so stark bist und sagst, nein, ich gebe nicht auf. Und ich bin einer von denen, die nicht aufgeben. Dass du einfach sagst, ich stehe im Namen Gottes, hier bin ich und hier bleibe ich, auch wenn es 10.000 Teufel auf dem Dach sind. Nicht mit hohen Worten, sondern in der Beweisung des Geistes. Denn damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit besteht, sondern aus der Macht Gottes. Weißt du, unsere Weisheit muss bestehen aus der Macht Gottes. Das hat der Herr getan. Das ist von ihm gefügt worden. Da hat niemand was dazu getan. Weißt du, und das, am besten ist, wenn niemand was dazu tun kann und nichts möglich ist und du niemanden mehr hast, der was dazu tun kann, das ist das Beste, dann kannst du sagen, das war der Herr. Paulus war bescheiden, obwohl er also super intelligent war. Er verließ sich ganz auf den Willen Gottes und sagt, ich tue das, was Gott will. Und wenn du den Willen Gottes tust, machst du richtig. Wenn du Holz hackst, ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal Holz gehackt haben, so auf dem Land, aber ich musste, das war mein Hobby, ich habe gerne Holz gehackt. Und weißt du, wenn du Holz hackst, du kannst, wenn du gegen die Faserung schlägst, dann wirst du nie durchkommen. Da brichst du die Axt und zerstörst alles mehr und bist dann am Abend erschöpft. Aber wenn du mit der Faserung hackst, dann musst du nur ein bisschen zuschlagen und schon spaltet sich das Holz. Und genau das ist die Kraft des Geistes. Du musst wissen, wie die Faserung verläuft. Und dann schlägst du mit der Faserung. Jesus ging mitten durch sie hindurch in Nazareth. Er hat gespalten. Er hat gespalten. Wenn du das verstehst, dann weißt du, wie das funktioniert. Viele reden von Zeichen und Wundern und wissen nicht, was das ist oder wie die Dinge aussehen. Weißt du, vieles nur Lippenbekenntnis. Das Echte ist, du stehst im Glauben, du wandelst im Glauben, dich kann kein Tod und kein Teufel unterkriegen. Das ist die Kraft des Geistes. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der lag auf dem Boden halb tot im Koma. Das ist ja Hiob. Und dann sagt er, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das ist, wie er sich dann aufrappelt und aufsteht und weitermacht. Er hat die Kraft des Geistes erlebt. Gott weiß, was du brauchst. Dass du dich nach was Echtem sehnst. Nach was Wahren, was Bleibenden. Und er wird dir geben. Aber anders, als du denkst. In aller Liebe. Ich habe meinen Gott kennengelernt. Und ich lerne jedes Mal neu kennen. Und ich denke, jetzt habe ich endlich verstanden. Habe es doch nicht verstanden. Und ich bin beim Entdecken. Weil es ist anders als die Menschenweisheit. Bei Gott ist nicht so, du siehst und erntest gleich. Bei Gott ist oft so, du hast nichts gesehen und erntest doch. Oder umgekehrt, verstehst? Du siehst viel und erntest gar nicht, weil da irgendwas was nicht stimmt. Die Menschen verstehen, der natürliche Mensch versteht nicht die Arbeit Gottes. Und Gott geht seine eigene Wege, hat seine eigene Methode beim Erziehen seiner Kinder. Sein Geist wirkt, wie er will. Und er sein Geist gibt auszusprechen, wie er will. Und sein Geist gibt genau das, was ich gerade brauche. Wie auch immer. Die Gemeinde ist wie die Arche. Ich meine die Arche, was der Noah gebaut hat. Und weißt du, die Arche ist hochinteressant. Ich denk mal drüber über die Arche ein wenig nach, was die Arche wirklich ist. Die Arche ist ein großes Schiff mit einer Tür und einem Loch im Dach. Das war alles. Hat keine Fenster gehabt. Die Arche war, ja, ein plumper Kasten. Und hier sollst du in Sicherheit gebracht werden, in der Arche, die Gemeinde Jesu Christi. Und es geht um unser Überleben. Denk an Elia. Gott sagt, verbirg dich am Bach. Da selbst habe ich den Raben geboten, dich zu versorgen. Verbirg dich bei der Witwe. Hau ab und versteck dich bei dieser Frau. Und dort habe ich der Witwe geboten, dich 18 Monate zu versorgen. Warum bei manchen Leuten die Versorgung nicht klappt, sie tun nicht das, was Gott ihnen gesagt hat. Sie sind nicht an dem Platz, wo Gott sie haben wollte. Deshalb kann er sie nicht versorgen. Und Elia war verborgen. Und das ist genau das ist, was Gott mit uns macht, wie er uns gibt, was wir brauchen. Er versteckt uns. Irgendwo in der Arche, verkriech dich. in der Gemeinde. Und hier werde ich niemanden finden. Am Bach Krit, bei der Witwe werde ich niemanden suchen, als den Propheten Gottes, den Mann Gottes. Keiner wird auf die Idee kommen. Du sollst wissen, wie Gott wirkt und sollst erfahren, wie Gott wirkt. Jesus erzieht uns, oder der Heilige Geist erzieht uns. Er manipuliert nicht, er formt uns auf seine Art und Weise. Die Arche ist offen. Du kannst kommen und hier lernst du Jesus kennenlernen, wie Jesus wirklich ist. Nicht so, wie du in der Predigt vielleicht hörst oder aus der Bibel liest, im Fernsehen siehst oder was weiß ich, von der CD oder im Internet irgendwo begreifst. Jesus ist total anders. Total anders. Der passt in kein Schema. Er passt in kein Schema. Und der Herr lässt dich seinen reifen auf seine Art und Weise und lehrt sie auf seine Art und Weise. Und du lernst Jesus plötzlich ganz anders in der Arche. Warum die Arche? Da gibt es Tiere, die reinen sind 7 Stück und die unreinen sind nur ein paar. Was das auch immer ist. Denk drüber nach. Und Gott will, dass du diese Botschaft hörst und du Licht bekommst in deinem Leben. Und ich möchte ohne Übertreibung sagen, hier lehrt Gott uns, in dieser Arche lehrt uns Gott Dinge, die du woanders vielleicht nicht lernen wirst. Noah war in der Arche und er war von Gott eingeschlossen. Und Gott schloss die Tür zu. Lies mal, das ist ein ganz großes Wort, ganz starkes Wort. Und Gott schloss die Tür zu. Und dann schaukelt er auf den Wellen da. 1 Jahr fast. Und wie geht's weiter? Weißt du, er geht dem Leben entgegen. Er entflieht all diesem Gesindel da unten. Wenn Gott unser Leben fest in der Hand nimmt, er wird uns nicht zerdrücken oder kaputt machen, er wird uns bewahren und durchbringen. Und du bist in der Arche eingeschlossen. Und du sagst, warum komme ich nicht weiter? Warum bin ich immer hier? Was denkst du, was der Noah sich gedacht hat? Ich bin bei diesen stinkenden Biester da. Der macht einen Pups und der macht einen Pups da. Verstehst? Und nur so ein kleines Fensterchen da oben am Himmel. Nur war in der Arche. Weißt du, Gott will dich nicht klein machen. Gott will dich bewahren, Gott will dich durchbringen und du musst die Dinge, du musst in der Arche vieles aushalten. In der Gemeinde Jesu musst du vieles aushalten, ob du es glaubst oder nicht. Bevor es ganz schlimm in dieser Welt wird, Gott wird die Seinen wegholen, einen nach dem anderen. Und wir werden evakuiert in der Arche, an einem verborgenen Ort, wie es in der Bibel einmal heißt. Und bevor es ganz schlimm wird, das Chaos da ist, du wirst nicht im Chaos untergehen. Gott wird nicht zulassen, dass seine Kinder im Chaos untergehen. Gott schloss die Tür hinter Noah zu. Weißt du, das ist nicht Ausschluss, sondern Einschluss ins Leben. Er wurde eingeschlossen, nicht ausgeschlossen. Die Menschen wurden draußen ausgeschlossen. Die Welt wurde draußen ausgeschlossen. Er wurde eingeschlossen, dieser Noah. Gott weiß, was du brauchst. Gott schloss zu. Das war ein Akt der Bewahrung. Einschluss in Barmherzigkeit und Gnade und Güte Gottes. Das ist, was Gott mit dem Noah gemacht hat. Und Noah fand Gnade bei Gott. Lies mal die Bibelstellen. Da ist eine Predigt für sich selbst. Da kannst du eine ganze Woche evangelisieren. Nütze die Zeit der offenen Türen. Gott hat eine offene Tür gegeben, auch hier, heute. Und das Erste, was, als wir hier einzogen, ich habe gesagt, die Tür da drüben. Eigentlich früher war der Eingang da drüben für diesen Abschnitt hier, für dieses Haus. Da drüben habe ich gesagt, ich miete den Raum erst dann, wenn ich hinten eine Tür, extra Tür einbauen darf und kann. Und die haben sich zuerst geweigert, aber ich habe gesagt, ich miete nur dann von euch diese Räumlichkeiten, wenn ich eine extra Tür hinten einbauen kann und darf. Und dann mit Wohl oder Übel, denn sie haben keine anderen Mieter gefunden, haben sie mir erlaubt, die Tür einzubauen da hinten. Und das war die erste Missionsaktion, die Tür einzubauen. Und Gott hat eine offene Tür gegeben, auch hier. Weißt du, wenn du in der Gegenwart Gottes kommst, bist du im Heiligtum und bist einfach mit Gott verbunden, gebunden. Und du musst wissen, hinter mir ist die Tür zu. Gott hat die Tür verschlossen. Gott will einfach Zeit mit uns verbringen. Deshalb schloss Gott bei Noah die Tür zu in der Arche. Gott wollte mal mit Noah allein sein. Mit ihm allein sich beschäftigen. Und wenn Gott die Tür zuschloss, dann kannst du nicht mehr Gott weglaufen. Das ist auch das andere. Du kannst nicht mehr weglaufen. Du wirst eingeschlossen. Du glaubst, in der Arche kannst du nicht überleben. Da wird es zu eng. Wo finde ich mein Futter? Denk an diese vielen Tieren. Da war der halbe Kosmos drin. Die halbe Schöpfung. Viele Menschen haben damals Jesus verlassen auch. Und Jesus sagt, weißt du, das sind verlorene Schafe und ich muss sie auch suchen. Der Mensch geht verloren, wenn er nicht eingeschlossen wird, wenn er nicht gehalten wird. Und erst als der Heilige Geist kam und die versiegelt wurden mit dem Heiligen Geist, dann sind sie in der Gemeinde geblieben. Sie blieben einmütig beieinander, Tag und Nacht fast, und brachen das Brot in den Häusern hin und her. Gott hat in der Arche für dich die beste Versorgung vorbereitet. Weißt du, da musst du auf nichts verzichten. Viele Menschen glauben, wenn in der Arche, da gibt es kein Grünfutter. Oder so, vieles mehr. Das wussten die Außenseiter nicht, was in der Arche alles vor sich geht. Da gab es frisches Manna jeden Tag. So wie die Israeliten in der Wüste. Frisches Wasser. Weißt du, die haben kein Wasser groß mitgenommen, aber Gott hat sie versorgt mit allem Nötigen. Frische Luft. Sie waren eingeschlossen und sie haben von Gott gute Nahrung gehabt. Gott schloss die Tür zu. Und pass auf, Gott schließt auch in deinem Leben Tür zu. Weißt du, da schließen sich die Türen, die Tür und die Tür und die Tür, damit nur noch die eine Tür übrig bleibt, die Tür zum Herrn. Gott will nicht, dass unser Leben minderwertig wird oder verkürzt oder wir irgendwie da ausgesperrt werden. Nein, Gott will, dass wir neue Lebensräume entdecken, die neue Welt entdecken, dass wir in der neuen Welt landen. Und Noah wusste, Gott bringt mich durch. Gott will unserem Leben Zukunft bringen. Wenn Gott unser Leben in seine Hand nimmt, dann schließt er immer die Tür hinter uns zu. Weißt du, für mich persönlich war etwas Schockierendes, als ich Christ wurde, vielleicht nach einem halben Jahr, alle meine Freunde haben mich verlassen. Verstehst du, ich habe gedacht, ich habe doch nichts Böses getan. Ich bin jetzt nur Christ geworden, ich war kein Kommunist mehr und kein Atheist mehr, das war alles. Aber die haben mich alle, die haben sich distanziert. Wenn ich dann auf der Straße irgendwo ging, haben sie einen Bogen um mich herum gemacht. Ich habe gedacht, was hast du falsch gemacht? Gott schloss hinter mir die Tür zu. So ist es bei mir passiert. Bei jemand anders passiert es vielleicht anders. Verstehst du? Da ruft dich niemand mehr an. Aber dann hast du deine Ruhe wenigstens. Gott will uns am Leben erhalten. Und wenn Gott uns in der Hand nimmt, dann schließt er eine Tür zu oder viele Türen zu und dann öffnet er nur die Tür, die nur in der Gegenwart Gottes führt. Nur er war von Gott eingeschlossen, zu seinem Besten, zu seinem Vorteil, für sein Leben, für seine Zukunft. Hier in der Arche, weißt du, da war die Vielfalt. Wie viele Tiere, verschiedene. Du musst vorstellen, was für Tiere da waren. Ein Bild für die Gemeinde. Da war der Wolf und das Schaf. Verstehst du, Wolf und Schaf, die waren beieinander. Der Löwe und die kleine Maus, verstehst du, die waren drin. Der Löwe brüllt und die Maus piepst. Aber die waren drin in der Arche. Und der Windhund war auch drin. Weißt du, der immer vorne an und rennt und ich bin der Schnellste. Verstehst du, jetzt muss er ruhig bleiben und auf der Stelle treten. Und da war auch die langsame Schnecke auch dabei. Ja, diese Schnecke, die immer so hinterher hinkt. In der Gemeinde sind diese Leute, der Wolf, der Schaf, die Schnecke, der Löwe. Alle diese Viecher sind da, in aller Liebe, Gott segne sie. Das ist die Arche Gottes. Da ist die in der Gemeinde Jesus, da ist der Elefant mit der dicken Haut. Und da ist das zarte Rehlein mit der zarten Haut, verstehst, mit dem zarten Fell. Weißt du, in der Arche haben alle Platz und sollten alle Platz haben. In der Gemeinde Jesus sollten alle Platz haben. Da ist die Eule mit ihrer Weisheit und da ist das dumme Schaf auch dabei. Die waren gleich siebt. Sieben von den reinen Tieren. Die Eule da, da war dieser Pfau. Du weißt, du kennst die Pfau, verstehst? Die können sich so verstellen, das sind so ganz kleine, fast Truthähne. Und dann plötzlich bauschen sich um. Wir sind die Größten, die Schönsten, die Herrlichsten. Da ist der Pfau mit seiner Federpracht, der gleich einem ins Auge fällt und gleich auffällt. Aber da ist auch diese eklige Ratte, vor dem sich viele ekeln. Auch die gehören zur Gemeinde, zu der Arche. Denn Gott hat auch die in der Arche reingelassen und sie zum Überleben gebracht. Weißt du, Gott will alle haben. Gott weiß, warum er dich hierher geschickt hat. Warum er in die Gemeinde gebracht hat und warum du hier bist. In Amerika fragte eine Lehrerin im Religionsunterricht, Kinder, wer möchte in den Himmel kommen? Und alle strecken die Hand. Wir, nur der Charlie da hinten, der hat nicht die Hand gestreckt. Und dann geht die Lehrerin zum Charlie und sagt, Charlie, willst du nicht in den Himmel kommen? Doch, doch. Warum möchtest du nicht in den Himmel kommen? Du hast dich nicht gestreckt. Dann sagt Charlie, natürlich will ich in den Himmel kommen, aber nicht mit diesem Haufen. Aber nicht mit diesem Haufen da, seine Schulklasse. Verstehst du? Ich möchte schon in den Himmel kommen, aber nicht mit diesem Haufen. Es gibt kein Christsein ohne Gemeinde. So wie kein Baum ohne Wurzeln und Stamm und so weiter. Da gehört alles zusammen. Unser Glaube muss in der Gemeinde verwurzelt sein. Wir brauchen einen Ort der Bewahrung, diese Arche, dass wir überleben. Aber nicht mit diesem Haufen. Was glaubst du nur, wie bunt das Volk Gottes ist? Gott weiß, was du brauchst. Gott weiß, was für Ergänzung du benötigst, was für einen Ausgleich, damit du deine Temperatur ein bisschen runterkommst. Und die Gemeinde ist das Eigentum Jesu, nicht Israel, die Gemeinde. Ich will meine Gemeinde bauen. Dieser kleine Haufe, verstehst du? Oder dieser große Haufe, egal was für Haufe, ist ein göttlicher Haufe. Gott hat sie gesammelt, aus allen Sprachen, Nationen und. Verstehst du? Da sprechen sie Portugiesisch, Spanisch, Griechisch, Hebräisch, Russisch. Ja, ich verstehe meine eigenen Worte nicht mehr, verstehst du? Aber das ist die Gemeinde. Die ersten Christen sprachen in Zungen. Jeder hörte in seiner Muttersprache die großen Taten Gottes rühmen, aber alle waren eins irgendwie. Alle haben sich einander verstanden. Das Schöne dabei ist, du musst die Sprache des anderen Volkes nicht kennen. Weißt du, der Geist ist, was uns verbindet. In Indien, da sprechen die Leute so viele Sprachen. Weißt du, man kommt mit Englisch so ein bisschen durch, aber viele Leute sprechen kein Englisch. Aber diese Vielfalt, und da bin ich gelandet und plötzlich war ich ein Herz und eine Seele, als wenn ich die schon immer gesehen hätte. Manche Geschwister, manche Pastoren, Prediger schreiben bis heute, die schreiben mir Briefe, die lesen oder Internet und so weiter. Die sind begeistert von dem, was wir dort waren. Wir haben einander nicht gesehen, noch nie gesehen gehabt, ausgestiegen. Bruder, du bist da. Am Flughafen, da steht eine ganz halbe Gemeinde, die dich dann empfängt. Ist toll, finde ich. Und die Leute habe ich noch nie gesehen. Fürchte dich nicht, Lukas 12, 32. Fürchte dich nicht, du kleiner Haufe, du kleine Herde. Fürchte dich nicht, denn es ist eures Vaters wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Der Plan Gottes mit unserem Leben ist, dass wir einfach die Familie Gottes werden. Verstehst du den Willen Gottes für dein Leben, warum du hier bist, was das soll, damit der Wille Gottes hier geschieht und hier verwirklicht wird. Es geht um das Königreich Gottes, um göttliche Realitäten, um himmlische Dinge, damit du deine Gabe einbringst. Weißt du, du hast eine Gabe, aber du brauchst die Nachhilfe. Jemand anders muss dir mithelfen. Du kannst das nicht alles allein. Du brauchst Ergänzung. Der eine spricht in Zungen, der andere muss auslegen. Verstehst? Oder der eine singt und der andere muss begleiten. Und der eine predigt und der andere muss zuhören. Und was würden sie ohne Prediger machen, fragt Paulus im Römer 10. So, Gott weiß, was du brauchst. Und weißt, das Dringendste, was wir alle miteinander brauchen, ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, das ist das Wichtigste, was Gott uns geben möchte. Ohne den Heiligen Geist läuft nichts. Gott weiß, was du brauchst. Als Paulus nach Ephesus kommt, Apostelgeschichte 19, dann guckt er die Gemeinde, die ist wunderbar, so still und andächtig, brav und lieb. Das sind halbe Schäfchen schon. Leute, habt ihr schon den Heiligen Geist empfangen? Was? Wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und so viele Leute haben noch nicht gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Gott gibt uns den Heiligen Geist. Er ist der Geber. Wir müssen es nur empfangen. Verstehst du? Nicht warten, bis wir aufgefordert werden. Bitte greifen Sie zu. Empfangen. Was heißt es? Weißt du, wir waren keine Katholiken. Wir wussten nicht, was er da vorne so macht, wenn er sich da bekreuzigt. Und wir hatten keine Ahnung von all dem. Weißt du, wir haben gedacht, das ist so ein Ritual bei dem Bayern, dass er das so dann zum Tisch steht. Und wir hätten schon vorher zugreifen können, ohne sich zu bekreuzigen. Und lass die schmecken. Du musst all die Dinge aus der Hand Gottes nehmen. Gott will dein Versorger, dein Geber sein für all das, was nötig ist in deinem Leben. Aber was musst du tun und was muss ich tun? Demütig bleiben. Gott gibt den Heiligen Geist wem? Und wer empfängt den Heiligen Geist? Die eines reinen Herzens sind. Und die Gott gehorchen. So ein paar Kleinigkeiten. Du musst nicht große Dinge bewegen. Und Gott hat eine ganze Menge zu geben. Wenn der Heilige Geist einmal da ist, da beginnt wieder ein ganz neues Spektrum meines Lebens. Da kommt die ganze Fülle durch den Heiligen Geist. Dann verstehe ich Jesus besser, verstehe ich die Bibel besser, verstehe ich meinen Mitmenschen besser. Da kann ich ganz anders mit anderen Menschen kommunizieren. Weißt du, wir kommunizieren mit dem Heiligen Geist. Wir reden mit dem Himmel und der Himmel redet dann mit dem anderen. So wie ein Satellit, so wie das Internet und wie die Smartphones heute funktionieren. Wenn das funktionieren kann, kann der Heilige Geist viel besser funktionieren in unserem Leben. Wenn wir anfangen, mit dem Heiligen Geist zu reden, in Sprachen zu beten und so weiter. Und wir beten in Sprachen und wir wissen nicht, was wir beten. Wenn wir in Sprachen beten, habe ich keine Ahnung. Ich denke, das ist Chinesisch. Aber Gott versteht Chinesisch. Denn er hat 1,4 Milliarden Chinesen auf dieser Welt, die Chinesisch sprechen. Und dann bete ich und Gott bewegt etwas durch mein Leben oder in mein Leben. Die Fülle kommt. So, Gott hat viel uns zu geben. Und deine Träume werden erfüllt, deine Wünsche werden erfüllt. rede mit dem Herrn, sei mit ihm verbunden. Der Tisch ist gedeckt und alles bereit. Und die Gäste sind nicht gekommen. Solche Geschichten haben wir in der Bibel. Weißt du, was der Heiland dann sagt? Und was macht dann dieser Herr oder dieser Gastgeber? Geht an die Straßen und Hecken und nötigt Leute hereinzukommen. Die, die berufen sind, die sind nicht wert. Die haben alle Entschuldigungen gehabt. Wir haben Ochsen gekauft, wir haben dann Acker gekauft, wir haben, was weiß ich, da noch gemacht, ein Haus gebaut. Und die haben sich entschuldigt und ausgeredet. Wir haben so viel zu tun. Und sie haben keine Zeit gehabt, zur Hochzeit des Lammes teilzuhaben und teilzunehmen. Immer so viel Entschuldigung. Ich muss das, ich muss das, ich muss das, ich muss das. Du musst gar nichts. Denk an Maria und Martha. Die Maria hat das gute Teil erwählt. So. Ohne den Heiligen Geist bleiben wir arme Schlucker. Und Mucker. Und sonst noch was. Weißt du, da haben wir überall was zu meckern und auszusetzen. Ohne den Heiligen Geist ärgern uns, da ärgern wir uns über den und ärgern wir uns über jene Dinge, verstehst du? Ständig sind wir beim Ärgern und schieben da denen die Schuld und jenen die Schuld in die Hände und in die Schuhe. Arme Schlucker. Weißt du, der arme Schlucker ist einer, der nur überall Probleme sieht und nur die Probleme aufsaugt und die Probleme denkt, ich muss die Probleme lösen. Vergiss es. Du schluckst jetzt diese Dinge in dir hinein und kriegst Magengeschwüre. Gott weiß, was du brauchst. Nimm sein Angebot an. In Lukas Kapitel 24, Vers 45, da heißt es von den Emmaus-Jüngern, und da öffnete er ihnen ihr Verständnis. Und da öffnete er ihnen ihr Verständnis. Das ist etwas Großes. Wir müssen vom Herrn, unser Verständnis muss vom Herrn geöffnet werden, damit wir verstehen die Dinge des Geistes. Und das ist, der Heilige Geist öffnet unseren Horizont. Plötzlich verstehen wir das Wort Gottes. Plötzlich bleibt das Wort Gottes haften in unserem Leben. Und es ist nicht so, wie es in der Geschichte, in der Bibel, was wir da lesen, von diesem vielfältigen Acker, da fiel etwas auf dem Weg und die Vögel pickten weg. Diese Worte Gottes bleiben dann hängen in einem. Nicht verstandene Worte machen uns sehr viele Probleme und die nimmt der Teufel uns weg. Und die bringen uns Probleme. Wir haben es gehört, wir haben es gewusst und es nicht getan. Der Teufel will dich nur hindern, dass du das Wort Gottes nicht verstehst. Und will dich abblocken von den Quellen des Segens. Deshalb, Gott weiß, was du brauchst. Geh in die Kammer. Sei allein, sei ruhig. Wenn du nach Hause gehst, weißt du, wenn wir das Wort Gottes gehört haben, wir sollten mit niemandem groß reden, wir sollten den kürzesten Weg nach Hause nehmen. Dass wir niemanden sehen, niemanden riechen und niemanden begegnen. Das ist das Beste. Und dann zu Hause. Und Maria bewegte all diese Worte in ihrem Herzen, die Maria, Mutter Jesu. Alles, was die Hirten erzählten, sie bewegte in ihrem Herzen. Die meisten Leute bewegen die Worte Gottes nicht mehr in ihrem Herzen, nur noch in ihrem Kopf und dann in ihrem Mund und spucken es aus. Die bewegten die Worte Gottes in ihrem Herzen. Satan bedient sich gerade mit diesen nicht verstandenen Worten Gottes. Da gibt es Missverständnisse, da werden falsch gedeutet, falsch verstanden und dann betest du in die falsche Richtung. Und sie bewegte. Was hat es mir zu sagen gehabt? Was wollte der liebe Gott eigentlich von mir? Was hat er mit mir vor? Du musst lernen, den Dienst des Geistes zu verstehen und in dein Leben anwenden und schätzen. Gott will dich irgendwie weiterbringen, dass du einfach eingeschlossen bist in diese Arche und dort auf den Herrn hörst und nicht auf die Dinge mehr schaust und achtest groß. Gott will dir eine Zukunft geben und will, dass du auf seine Angebote eingehst. Denn der liebe Gott macht keine halben Sachen, sondern er macht, wenn er was macht, macht er was Ganzes. Er erfüllt sein Wort in Jesaja Kapitel 40 und 52. Da finde ich diese Worte, siehe, da ist euer Gott. Er kommt gewaltig, dein König, dein Gott. Er ist da. Weißt du, Gott ist gewaltig und mächtig. Du musst es nur begreifen, nur erfassen. Der ist da. Die Reiche dieser Welt vergehen, aber sein Reich kommt. Und trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dann plötzlich lösen sich deine Probleme von selbst. Psalm 49, Vers 16. Er wird meine Seele herausreißen aus der Macht des Todes und er nimmt mich zu sich auf in Ehren. Er wird es tun, er wird es machen. Er wird mich entreißen von diesen Monstern da, damals vor der Sintflut. Gott nimmt dich zu sich und schließt dich ein. Und das gilt für die Gemeinde. Du wirst eingeschlossen. Weißt du, du willst gar nicht mehr was anderes. Du hast schon alles, was du brauchst. Ich habe noch so viel zu erledigen. in meinem persönlichen Leben, dass ich gar keine Zeit habe für was anderes. So, er gibt dir, was du brauchst. Die Frage ist, was brauchst du heute? Sag's ihm, nicht mir. Sag's ihm. Du brauchst den Heiligen Geist, sag's ihm. Du brauchst eine Offenbarung in bestimmten Dingen. Du verstehst etwas nicht und du glaubst, du verstehst, aber du verstehst doch nicht. Frag ihn. Frag nicht die Leute, was denkst du drüber, was denkst du drüber. Du bekommst 100 Antworten. Frag den Herrn. Wir sollten viel mehr den Herrn fragen über Dinge, die wir nicht verstehen. Und du brauchst eine göttliche Erklärung und keine menschliche. Da kommen Menschen, da kommen deine drei Freunde und die werden dann reden, wie beim Hiob. Und die werden da plaudern und sagen, du glaubst zu wenig, du betest zu wenig, du liest zu wenig die Bibel, gehst zu wenig in die Versammlung. Ach, du isst zu viel und was weiß ich, was du alles machst. Du nimmst dir keine Zeit für deine Seele. Weißt du, und der Hiob wird immer kleiner und schwächer und elender. Aber Gott weiß, was er braucht. Gott weiß, was er braucht. Und deshalb, Gottes Handeln ist so wichtig, dass es sein Handeln in deinem Leben ist, dass er was macht. Wir sind in der Endzeit. Und das Evangelium wird allen Völkern zum Zeugnis gepredigt. So steht es in der Bibel. Und weißt du, die Heilsgeschichte läuft langsam aus. Lass uns mit der Gnade nicht groß spielen. Ich habe noch so viel Zeit. Du hast nicht mehr viel Zeit. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir stehen vor den Toren der Ewigkeit. Bald ist die Tür der Arche zu. Bald wird die Tür wieder hier zugemauert. Verstehst du? Es kann alles passieren. Geht schneller, als du denkst. Bald werden die Kirchen von den Moslems aufgekauft. Das kommt. Warte mal. Und dann in diesem schönen Gebäude, da wird der Allah angebetet und nicht mehr der lebendige Gott. So, die Heilsgeschichte läuft aus. Und Jesus hat alles getan, damit du in die Arche reinkommst, du wirst gelockt. Und jetzt komm, die ihr mühselig und beladen seid. So viele sagen, ja, ich habe noch Zeit. Ich gehe noch schnell spazieren, frische Luft holen. Wer weiß, wie lange wir da in der Arche frische Luft haben werden. Verstehst du, beim Spazieren und plötzlich geht die Tür zu und niemand schloss mehr die Tür auf. Wenn Gott etwas zuschließt, macht niemand mehr auf. So, deine Zukunft liegt in seiner Hand und deshalb kauf die Zeit aus, nütze die Zeit, jede Sekunde. Erkenne Jesus, was Jesus dir alles noch werden soll. Kennst du Jesus? Diese Frage stelle ich dir. Kennst du Jesus wirklich? Weißt du, wir können anderen Jesus vorpredigen. Aber dann, wenn es dich mal erwischt und der liebe Gott dich fragt, kennst du Jesus? Ich werde nie vergessen, ich bin so geschockt worden vom Heiligen Geist. Da verteile ich in Kiel Zettel, habe gedacht, ich habe ganz tolle Botschaft. Kennst du Jesus? Das war mein Traktat. Das habe ich sogar eingestampft nachher, später. Habe ich nicht mehr verteilt, es hat mich geschockt. Weißt du, ich verteile, kennst du Jesus? Bis da so ein feiner Herr das liest, der hat es durchgelesen und umgeblättert und geht auf mich zu und sagt, bitte, ich gebe es Ihnen zurück. Kennen Sie Jesus? Ich bin Pastor, geisterfüllt, bin getauft, bin wiedergeboren. Was weiß ich, habe Theologie studiert. Kennst du Jesus? Verstehst du? Und dann argumentiere ich mit ihm. Aber das ist Quatsch. Im Bett zu Hause spricht der Heilige Geist zu mir. Und ich drehe mich von einer Seite auf die andere Seite. Erkenne ich dich wirklich oder bin ich nur ein Angeber? Nur studiert, nur belesen, nur vom Hören und Sagen. Kenne ich dich wirklich? Weißt du, was mit mir passiert ist? Ich habe gesagt, ich muss jetzt fasten. Ich kenne Jesus nicht so eigentlich, wie ich kennen sollte. Es gibt noch viel mehr von ihm. Und da habe ich gefastet, 40 Tage lang. Und da in dieser Zeit ist Gott mir begegnet, Jesus mir begegnet, habe ich Jesus anders kennengelernt, wie je zuvor. Wie auf der Bibelschule, wie in den Gemeinden, im Predigtdienst und so weiter. Total ganz anders Jesus erkannt. Ich habe gedacht, Mensch, dass ich das nicht früher gewusst habe. Mir hat es niemand gesagt. Weißt du, mir hat man die Bibel vorgelesen und Notizen gegeben, aber mir hat niemand gesagt, wie man Jesus kennenlernt. Und das, was ich euch hier weitergebe, ist das, was Gott mir gezeigt hat. Kenn Jesus persönlich. Ganz anders. Der ist total anders. Er hat ganz anderes Wesen, ganz andere Natur. Er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist der Herr Jesus. Alles andere, vergiss es. Sanftmütig und von Herzen demütig. Kolosser Kapitel 2, Vers 3. Jesus ist das Geheimnis Gottes, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Kolosser 2, Vers 2 und 3. In ihm liegen alle Schätze der Weisheit verborgen. Als ich dann Jesus kennengelernt habe, habe ich gesagt, ich will nicht mehr so viel Religion und nicht mehr so Vereinsmeierei und nicht mehr so viel da Gemeindeaktionen. Ich will nur Jesus kennenlernen. Ich will Jesus begegnen. Und nicht nur Action, Action, Action. Weißt du, wenn du, das ist, was der Herr dem Petrus gesagt hat. Ein anderer wird dich gürten. Ein anderer wird dich leiten. Und da hat er den Herrn kennengelernt. Und dann habe ich eines in meinem Leben kennengelernt, worauf es wirklich ankommt und worauf es überhaupt nicht ankommt. Es kommt gar nicht darauf an, wie viele Seelen ich zu Jesus geführt habe, wie viele Menschen ich getraut habe, wie viele Menschen ich getauft habe. Weißt du, das alles sind nur Werke. Weißt du, worauf es wirklich ankommt, ist, was hat Jesus an dir getan? An mir, ganz persönlich. Wo bin ich? Bisschen gereift, gewachsen. So in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit. Und weiter, in 1. Korinther 2, Vers 7 noch ganz schnell. Wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor langer Zeit zu unserer Herrlichkeit und die keiner von den Herrschaften dieser Welt erkannt haben. Weißt du, da lesen, machen sie ihre Vorlesungen über Gott und Welt und Teufel und was weiß ich, aber die haben Jesus nicht erkannt. Du musst Jesus erkennen im Geist und in der Wahrheit. Kennst du Jesus? Die Herrscher haben nicht erkannt, denn wenn sie ihn erkannt hätten, hätten sie ihn nicht gekreuzigt. Wenn sie ihn erkannt hätten, hätten sie ihn nicht gekreuzigt. Es gibt ein altes Bild, oder das heißt, altes ist immer wieder neu, da steht Jesus vor der Kirchentür und klopft. Und wie viele Kirchentüren sind zu für den Herrn Jesus? Weißt du, der Herr Jesus sagt selbst in der Offenbarung, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, und so jemand auftut, will ich eingehen und das Mahl mit ihm halten. Die meisten haben keine Ahnung, wie Gott zu einem spricht. Hier, ich habe euch vor gar nicht so langer Zeit über die Träume erzählt. Gott will den Seinen nachts im Schlaf geben. Nachts redet der Herr, so wie er zu mir. Dreh mich auf der Seite und auf der Seite. Oh, Herr, kenne ich dich wirklich? Und Gott redet nachts. Da kommt doch ein russischer Bruder und spielt da auf der Gitarre und singt ein schönes Lied und so weiter. Und wir sind in der Renovierungsarbeit von der Kirche und wir brauchen jeden Cent, doch Cent, damals war schon Euro, und wir brauchen jeden Cent. Und dann sagt der Herr zu mir, das Opfer von heute Abend gibt dem Bruder nach Russland. Ich gebe es, aber da waren es über 3000 Euro oder Haufen Geld. Verstehst du, das Geld hätte ich gebraucht. Was glaubst du nur, was ich für Bauchschmerzen hatte? Verstehst du, wir brauchen jeden Cent und ich verschenke das Geld nach Russland. Und ich drehe mich im Bett und dann habe ich gesagt, lieber Gott, ich habe es gegeben und dein Name soll gepriesen werden. Vielleicht braucht es dringender wie ich. Was weiß ich. Gott hat mich was gelehrt. 2 Tage später hole ich meinen Kontoauszug. Da sind 10.000 Euro drauf. Von jemand, der gar nicht zu unserer Gemeinde gehört. Verstehst du? So macht Gott, der liebe Gott. Er bewegt Menschenherzen. Aber er will dich prüfen. Bist du bereit, loszulassen? Bist du bereit, aufs Ganze zu gehen, eine ganze Sache mit ihm zu machen? Sie hätten den Herrn nicht gekreuzigt. Weiter, Philipper 4, Vers 19 noch ganz schnell. Mein Gott wird all euren Mangel abhelfen, nach dem Reichtum in seiner Herrlichkeit. Mein Gott wird euren Mangel abhelfen. Und damit komme ich zum Schluss. Wir werden nachher noch ein Lied singen und einfach Gott preisen und beten. Mein Gott wird all euren Mangel abhelfen. Und er wird ausfüllen. Da bekehrt sich bei mir in Stuttgart eine russlanddeutsche Frau, die kann nicht richtig Deutsch, aber bekehrt sich und ein paar Tage später oder ein paar Wochen später stirbt sie. Da habe ich gedacht, guck mal, diese Frau konnte gar nichts groß für den Herrn Jesus tun, die konnte nicht missionieren, die konnte sich nicht einmal taufen lassen, sie nichts wieder gut machen, denn ich denke, die haben einiges wieder gut zu machen und dergleichen. Nein, die stirbt. Und jetzt halte ich die Trauerpredigt und finde kein Bibelwort. Was soll ich für diese Frau predigen? Und dann gab Gott mir gerade dieses Wort aus Philipper 4, Vers 19. Mein Gott wird all euren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Weißt du, das, was fehlt, wenn wir am Thron Gottes sind, wird Gott alles ausfüllen. Denn das liegt schon alles bereit. Da wird er uns diesen Schinken abschneiden und mit nach Hause schicken. Verstehst? Wird ausfüllen, mein Mangel. Wir haben verpennt, wir haben nicht aufgepasst, wir waren nicht gebildet genug oder feinfühlig und sensibel genug, nicht achtsam genug. Wir haben immer gewartet, ja, wir müssen freundlich behandelt werden, bitte greifen Sie zu. Nein, er wird unseren Mangel ausfüllen und das hat mich so tief bewegt. Gott wird, auch wenn du noch nichts geschafft hast und noch nichts geleistet hast und noch nichts vollbracht hast, er wird deinen Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Halleluja. Lob und Dank. Vater, ich danke dir, dass du gut bist und dass du uns segnest und dass du uns mehr gibst, als wir überhaupt verdient haben. Alles, was wir haben, ist Gnade, 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 Gnade und nochmals Gnade. Erbarmen und Erbarmen, deren ich gar nicht wert bin. Herr Jesus, ich segne alle meine lieben Geschwister, die heute Morgen dein Wort gehört haben. Lass uns einfach in deine Gegenwart gehen und lass uns deine Gegenwart suchen und einfach dich anbeten im Geist und in der Wahrheit. Einfach dich suchen, dich kennenlernen. Herr, dir dienen. Nicht der Gemeinde, nicht den Menschen, nicht der Gesellschaft, sondern dir, Herr Jesus. Und das ist, wofür wir Lohn bekommen. Und wenn wir dir dienen, Heiland, dann dienen wir uns, dann dienen wir der Welt, dann dienen wir der Gemeinde, dann dienen wir allen, wenn wir nur dir dienen. Gib uns diese göttliche, geistliche Erkenntnis. Du hast alles für uns bereitet. Der Tisch ist gedeckt. Lass uns kommen und schmecken, wie gut und wie freundlich der Herr ist. Amen.